Monika und ich gelten ja nicht unbedingt als diejenigen, die als Erste hier in der Gemeinde am Sonntag erschienen sind. Heute hätten wir die Chance gehabt, pünktlich zu sein, aber eine Fahrbahnverengung gleich nach dem Horster Dreieck von 3 auf 1 Spur machte das unmöglich. Als wir dann endlich mit mehreren Adrenalinstößen, die mich dann in der Zeit da stehend durchzuckt hatten, geschafft, dann habe ich meinen Anorak genommen, hinten über unseren kleinen Fisch gehängt und habe es geschafft, von Stillhorn bis in die Wandsbecker Allee in knapp über 12 Minuten. Gut, nicht zur Nachahmung empfohlen, aber ich glaube, wir hatten keine rote Ampel. Ich hatte Dieter gebeten, ob ich heute vielleicht oder eine der Male vor dieser Veranstaltung im Ende Oktober predigen könnte, damit ihr mich noch ein bisschen besser kennenlernt, die mich nicht so kennen, und damit ich auch wieder ein bisschen Kontakt habe. Und ich habe gedacht, vielleicht erzähle ich erst einmal etwas über so unsere letzten 10 Jahre, ganz kurz für die uns nicht so gut kennen. Monika und ich waren ja in den 90er Jahren für 7, 8 Jahre Teil der Gemeinde hier und sind dann 2000 in die USA gegangen und waren 2005 auch kurz davor, da überzusiedeln. Aber dann hat Gott uns doch wieder zurückgeführt nach Deutschland, und in einem ziemlich langwierigen Prozess sind wir jetzt eigentlich wieder zurückgesiedelt. Wir waren drüben Teil einer großen Gemeinde, ich war da auch Ältester. Wir wurden Teil einer Missionsorganisation, die Missionare ausbilden, die ganze Welt schickt. Die heißt All Nations, und so die grundlegenden Werte von All Nations sind genau die gleichen, die wir auch hier in Wandsbek haben. Kleine Gemeinden zu gründen ohne bezahlte Leiter, ohne großes Brimborium, ohne eine Dachorganisation, sondern selbstständige Gemeinden, die nur Jesus verantwortlich sind und die möglichst klein sind und sich dann auch in der Welt beschäftigen und vervielfältigen. Das haben wir im Wesentlichen in Asien und Afrika gemacht, und je nach Land geht das gut oder nicht so gut, aber Gott gießt seine Gnade häufig gerade in den Ländern aus, wo es den Menschen sonst besonders schlecht geht. Ich bin der ganzen Zeit weiter als Unternehmensberater tätig gewesen, habe mein Geld damit verdient. Das mache ich auch heute noch, allerdings in wesentlich kleineren Umfang als in den 90er Jahren. Monika und ich sind jetzt auch hier in Deutschland weiter Teil der Leitung von All Nations und sind dieses Jahr furchtbar viel rumgereist und ein bisschen Jetlag müde. Aber es ist natürlich eine große Freude zu sehen, was Gott in den verschiedenen Ländern der Welt tut. Für die Zukunft wollen wir gerne auch in Deutschland das machen, was wir im Rest der Welt machen, nämlich neue Gemeinden gründen. Und da brauchen wir auch euer Gebet, weil das ist in Deutschland ja nicht so einfach. Und ein bisschen Bammel habe ich auch vor dem Plan, weil man kann das leicht in der ganzen Welt immer verkünden, wenn man es dann selber machen muss, ist es ja ein bisschen was anderes. Und mein Herz und Idee ist so ein bisschen mit jungen Leuten, Studenten das zu machen und mal die ganzen Universitäten Deutschlands so ein bisschen aufzurollen. Und in dem Sinne suche ich noch ein Team, denn ich bin natürlich ein bisschen alt dafür und könnte mir auch vorstellen, mit ein paar jungen Leuten würde das viel Spaß machen. Soweit zu uns. Und da ich in 2 Wochen bei euch diese Veranstaltung mit dem Thema Mission, Evangelisation machen darf, bin ich natürlich auch ein bisschen, fühle ich das Gewicht der Verantwortung. Ich habe gesehen, wie viel Zeit ihr investiert habt, diese tolle Broschüre, die da entstanden ist, und was ihr alles macht, denke ich, musste ich ja auch gut vorbereiten. Ich habe mich erstmal gefragt, wenn ich heute über Evangelisieren predige, dieses Wort Evangelizo taucht ja im Neuen Testament häufig auf, und meistens heißt es, die gute Nachricht verkünden oder das Evangelium predigen. Das ist so die wesentlichste Bedeutung. Wer kommt denn uns eigentlich in den Sinn, wenn wir an jemanden denken, der das tut? Ein Evangelist. Ich denke, der Mann, der im letzten Jahrhundert mehr als jeder andere dafür gestanden hat, war Billy Graham, der sicherlich Millionen von Menschen das Evangelium verkündet hat und der aufgrund seiner Persönlichkeit und seines Charakters auch als ein Vorbild im Reich des Herrn gilt. Als Billy Graham noch in seinen ersten Jahren war, besuchte er mal eine kleinere Stadt in den USA und wollte, bevor er ja seine Predigt hielt, noch einen Brief verschicken und suchte das Postamt. Und auf der Straße sah er einen Jungen und fragte ihn, kannst du mal rüberkommen, ich habe eine Frage. Und er kam dann und er sagte, kannst du mir sagen, wo hier das Postamt ist? Ja, sagt er, das ist da und da und da. Gut, sagt er. Und übrigens, sagt Billy Graham, du kannst heute Abend auch zu der Veranstaltung in der Baptistenkirche kommen. Da predige ich und da erfährst du, wie du in den Himmel kommen kannst. Wirst du kommen? Der Junge guckte ihn an und sagte, ich glaube nicht. Wieso, sagt Billy Graham? Naja, wenn Sie noch nicht mal wissen, wo das Postamt ist, wie sollen Sie denn wissen, wann der Himmel kommt? Also, so einfach ist das nicht mit dem Evangelisieren und das Recht zu haben, Menschen zu erzählen, wie wir das ewige Leben bekommen, das traut man wenigen zu. Ich habe festgestellt, insbesondere je jünger die Menschen sind, umso mehr Schwierigkeiten haben sie mit dem Wort Evangelisieren und mit dem Konzept von Evangelisieren. Für ganz viele klingt das so wie nach Manipulieren, nach Leuten rüberziehen zu etwas, ihr Weltbild zwanghaft verändern, ihnen etwas verkaufen zu wollen, sie überreden zu wollen. Und in diesem Bedürfnis junger Menschen authentisch zu sein, empfinden sie das als eine Marketingstrategie der Kirche und mögen es überhaupt nicht. Und das kann ich gut verstehen. Also wenn ich diese ganzen Konzepte immer so lese, wie man evangelisiert, dann habe ich auch mal das Gefühl, die sind so ein bisschen ähnlich der Verkaufskonzepte, die ich manchmal gelehrt habe. Und das stört mich auch sehr, weil wenn wir wirklich etwas Besonderes haben, dann müssen wir eigentlich nicht so eine Verkaufsmethode dafür haben. Andererseits suchen wir alle immer nach besseren Wegen, wie wir das, was Jesus uns bedeutet, anderen mitgeben können. Und wir alle haben das ja sicher mehr oder weniger probiert und haben unsere Erfahrungen gemacht und die waren ja häufig nicht besonders positiv. Also Ablehnung und Angriffe sind ja häufig. Also ich habe gespürt, dass Menschen, wenn man das Thema erwähnt, auch in der Familie, dass dann plötzlich die Arme sich kreuzen, die Stimmung im Raum angespannt wird. Man versucht das Thema elegant abzulenken oder man hört so Sachen, hört ihr doch mal auf mit eurem religiösen Kram. Oder wir leben unseren Glauben und lasst uns das bitte. Also es wird dann ein bisschen schärfer manchmal. Und manchmal wird man auch direkt attackiert. Also ich habe zum Beispiel häufiger gehört, wir haben dich immer für einen ganz intelligenten Menschen gehalten. Und dann sowas, ne? Das trifft dann doppelt. Und natürlich in unseren Versuchen, ich lebe ja mit einem Menschen zusammen, meiner Frau, die Jesus an jeder Ecke verkündet. Dann haben wir auch häufiger natürlich Gespräche darüber. Und in diesen Gesprächen wird das wahrscheinlich ähnlich wie bei euch gelaufen sein. Diese Diskussionen über den Glauben. Also eine Diskussion geht immer so in die Richtung, die Bibel stimmt nicht. Und alle die mit dieser Strategie kommen, die fangen bei Adam und Eva an. Weil das geht natürlich gegen das überzeugende wissenschaftliche Weltbild des Darwinismus und da hat man die besten Argumente zu sagen, na das kann ja nun wirklich nicht wahr gewesen sein. Und weil das nicht wahr ist, brauchen wir auch nun gar nicht weiter uns mit dem Thema zu beschäftigen. Eine andere Strategie dagegen ist sicher die, Gott ist grausam. Dieser Gott eurer Bibel ist ja ein grausamer Gott. Und wenn Sie keine Stelle in der Bibel kennen, die eine kennen Sie, die heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das kann ja nun nicht Gott sein. Und da Gott das nicht sein kann, dann gibt es ihn auch nicht. Eine weitere Diskussion, die passieren kann, ist die, wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott diesen Tsunami zulassen, wo Hunderttausende von Menschen umgekommen sind? Wie kann Gott zulassen, dass diese wunderbare Familie ein Kind verloren hat? Wie kann Gott das und das zulassen? Und damit bringen sie uns auch ganz schön in Bedrängnis. Aber eigentlich wollen sie uns damit nur zeigen, dass es keinen Gott gibt. Obwohl sie eigentlich, wenn sie sagen, wie kann Gott das zulassen, davon ausgehen, es gäbe einen. Aber eigentlich ist es der Auftritt zu sagen, ein Gott würde das nicht zulassen, also kann es auch einen Gott nicht geben. Und dann, wenn sie sich dem Neuen Testament zuwenden, dann stolpern sie natürlich über die Wunder, über die Heilungen und über all die Dinge, wo Menschen von Gott geleitet werden, weil sie sagen, das kann ja nicht sein. Und die ganze liberale Theologie hat zum Beispiel all diese Textstellen rausgenommen. hat gesagt, die alten Propheten, die haben nichts prophezeit, die haben eben das nach der Zeit geschrieben. Die Diskussion über Jesaja, sind es ein oder zwei Bücher, geht darum, dass das, was Jesaja prophezeit hat über den Perserkönig, das kann er natürlich nicht selber geschrieben haben, weil das war ja ein paar hundert Jahre später. Das muss ein anderer später ergänzt haben, nachdem es passiert ist. Das heißt, es gibt schon von vornherein all das, was Gottes Wunder darstellt, wird uminterpretiert, weil es ja gar nicht geben kann. Und meine Erfahrung ist, dass diese ganzen Diskussionen einen besseren Diskutierer als mich verlangen. Ich fühle mich da immer ziemlich auf verlorenem Terrain, halte eine Weile gegen, aber irgendwie, selbst wenn ich die besseren Argumente habe, passiert nichts Positives. Ich kann es eigentlich nicht gewinnen, diese Argumente, und inzwischen versuche ich eigentlich dann irgendetwas anderes zu machen. Was steckt denn nun eigentlich bei Menschen dahinter, bei Ungläubigen, dass sie so gut gerüstet und so massiv gegen uns angehen? Also ich stelle mich häufig sehr viel mehr auf deren Bedürfnisse, auf deren Welt ein und bin viel verständnisvoller. Und wenn ich über meine Welt spreche, kriege ich plötzlich eine Breitseite. Interessanterweise, wenn ich über meine buddhistischen Erfahrungen sprechen würde, würde ich die nicht bekommen. Irgendwie ist das Wort Jesus eine besondere Provokation. Ich kann mich an meine Zeit als Ungläubigen selbst noch erinnern. Und ich denke, vielen der Menschen, mit denen wir zu tun haben, geht es ähnlich. Wir alle haben Angst vor Vereinnahmung. Das ist unser Gott unserer Zeit, ist diese Freiheit, die Selbstständigkeit, dieses Ich, mir kann keiner was sagen. Nicht? Das fängt schon bei unserem kleinen Caleb an. Du kannst mich nicht anziehen, ich bin ein freies Kind. Das kann er noch nicht mal sagen, aber all sein Schreien sagt ganz deutlich, ich lasse mich von dir nicht herumkommandieren und dazu bringen, mich anzuziehen. Und unsere Teenager-Kinder hatten den Satz als ersten. Du hast mir nichts mehr zu sagen. Und ich glaube, das ist das Motto, das zieht sich durch, bis man heute in unserer Gesellschaft stirbt. Selbst die alten Menschen sagen, ich will meine Selbstständigkeit haben und auch wenn ich es nicht mehr kann, du hast mir eigentlich nichts zu sagen. Diese Angst vor Vereinnahmung wird natürlich besonders krass, wenn man an Gemeinde denkt. Gemeinde ist für die meisten Menschen dort die schlimmste Form der Vereinnahmung. Welcher Idiot geht jeden Sonntagmorgen, den einzigen Tag, wo man wirklich mal richtig ausschlafen kann, zu einer Versammlung, nicht? Da muss doch irgendwas sehr, sehr Komisches, Abhängiges im Hintergrund sein. Neben dieser Angst vor Vereinnahmung kommt natürlich auch die Angst, sein Leben zu verändern. Denn irgendwie ahnt ja jeder, dass dieser Jesus will, dass wir uns ändern. Und wer möchte sich schon gerne ändern? Und dann, was ich auch erlebt habe, was für viele, die in der Öffentlichkeit stehen, ein großes Hindernis ist, dass wir unser Image riskieren. Das ist ganz komisch. Als Unternehmensberater ist man so ein kleiner Gott für seine Kunden manchmal. Aber mit Jesus wird man dann wesentlich kleiner. Und viele sagen, das hat hier nichts zu suchen. Das ist ihre Privatsache, das wollen wir nicht haben. Und man riskiert was, man riskiert, und ich höre das ja immer an den Reden Ulis, Uli riskiert das immer, weil er ja gnadenlos das bekennt. Aber er hat sicher auch schon erlebt, dass mancher Kunde mal gezuckt hat und hat gedacht, naja, ich dachte, das ist so ein richtig smarter Berater und jetzt, was hat der noch? Nicht? Der wird so ein bisschen unbehaglich. So, das ist diese negative Seite, die wir beim Evangelisieren immer wieder erleben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch etwas, wo wir die Menschen irritieren, anregen und ein wenig auch zum Nachdenken bringen. Sie nehmen ja schon wahr, dass wir etwas anders sind. Einmal die Moral. Sie erleben schon, dass wir nicht alle diese Betrügereien machen, die eigentlich so üblich ist. Ne? Sie sagen, also hier machen Sie dies und das und hier nehmen Sie doch mal den Blech mit, das haben Sie ja gar nicht selber gehabt, aber man sagt, nee, danke. Ja, komisch. Die nehmen auch diese Gemeinschaft wahr und sind irritiert, dass Menschen außerhalb der Familie und außerhalb des Vereins noch eine andere Form von Gemeinschaft pflegen können, die scheinbar ihnen überhaupt nichts nützt. Manchmal nehmen sie auch die Freudigkeit wahr, die wir haben, und manchmal auch die Sicherheit. Die Sicherheit, die irgendwie aus uns herauskommt, ohne dass wir irgendwie mehr Sicherheit haben. Also wenn wir die gute Nachricht von Jesus weitertragen wollen, sind wir an einem Konfliktfeld, wo wir Menschen Angst machen und sie andererseits anziehen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und als ich noch kein Christ war, das Komische war, dass ich in zwei meiner größten Notsituationen jemanden angerufen habe, den ich nicht kannte oder fast nicht kannte, den ich aber wusste, dass er ein gläubiger Christ war. Ich weiß, ich war 22 und war einmal so verzweifelt, da habe ich einen, ich weiß nicht, wie die heißen, so einen oberen Landesfürsten der evangelischen Landeskirche angerufen und um Rat gefragt, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Komisch, wieso ich mich an den gewendet habe, ich noch nicht mal kannte. Aber irgendwie brauchte ich mal jemanden, der eine höhere Weisheit hatte als die all der weisen Leute, die ich sonst kannte. Und einmal habe ich Dieter angerufen, als ich ihn gerade erst kennengelernt hatte, weil ich dachte, ich brauche mal einen, der das machen kann. Nun sind leider in unserer westlichen Welt, USA und Europa, die Christen auf dem Rückmarsch. In der ganzen Welt explodiert das Christentum, nur in Europa sind wir so irgendwie drüber hinweg. Und wir brauchen sicherlich eine neue Form, in unserer westlichen Welt wieder etwas zu machen. Wenn man die Statistik, ich habe mal so ein paar Zahlen nachgeguckt, die sind ganz interessant. Die gilt also für die USA, aber wahrscheinlich im Großen und Ganzen auch für uns hier. 95% aller Christen haben in ihrem ganzen Leben nie einen anderen zu Jesus gebracht. 80% aller westlichen Christen bekennen Jesus nicht regelmäßig. Also was ich daraus schließe, ist, dass die meisten von uns dieses Thema eigentlich delegiert haben. An den Evangelisten, an den Pastor, an irgendjemanden, der das besser kann. Und viele haben das eigentlich nicht als ihre eigene Verantwortung angesehen, das zu tun. Das ist hier anders, aber in vielen Gemeinden ist das professionalisiert. Nächste Zahl. 85% aller Christen nehmen Jesus an unter 15 Jahren. Das heißt, man hat Statistiken gemacht und Menschen gefragt, wann hast du dich zum Herrn bekannt? Und es waren bei 85% waren unter 15. Das heißt vermutlich, dass die Familie noch immer der zentrale Punkt ist, wo Menschen Gott kennenlernen. Und dass unsere erste Verantwortung in der eigenen Familie liegt. Und das können wir eigentlich nicht delegieren, weil da haben wir den besten Zugang. Und 6% aller Menschen haben Jesus als Erwachsener angenommen. Das erklärt uns auch, warum wir uns so schwer mit unseren Freunden und älteren Familienmitgliedern und Arbeitskollegen tun. Es ist wesentlich schwieriger, noch offen zu sein. Unsere Weltbilder sind verfestigter, wir prüfen Dinge nicht mehr objektiv. Das heißt, mein Fazit ist, Familie und Kinder sind unser erster Schwerpunkt, Gott zu verkünden. Und Jugend- und Kinderarbeit ist auch wichtig, so schwer sie zu machen ist. Aber jetzt gibt es eine interessante Statistik, die uns noch was anderes zeigt. Und zwar, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass mehr Leute zum Herrn kommen, wenn eine bestimmte Person zum Herrn kommt. Wenn ein Kind zu Jesus kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der Familie dieses Kindes noch jemand anders zum Herrn kommt, nur 3,5%. Das heißt, wenn ein Kind in der Kinderstunde in der Schule Gott kennenlernt, kommt nach Hause verfreut, sagt, hat Jesus kennengelernt, gibt es da null Resonanz. Anders dagegen, wenn die Mutter zu Jesus kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gesamte Familie zum Herrn kommt, 17%. Das heißt, der Einfluss der Mutter ist erheblich größer und das ist ja auch verständlich. Angenommen, der Vater kommt zum Herrn, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Familie zum Herrn kommt, 93%. Das heißt, in unserer emanzipierten Welt ist eine schockierende Zahl zu sehen, dass der Einfluss des Mannes in Glaubensfragen enorm hoch ist. Und wir können in jeder Gemeinde rumgucken. In der Regel sind mehr Frauen als Männer da. Und das werdet ihr auch erleben. Es gibt ganz wenig Familien, wo der Mann hier sitzt und der Rest der Familie schert sich nicht im Glauben. Es gibt es ganz, ganz selten. Aber es gibt es ganz häufig, wo die Frauen da sind und die Männer einfach völlig unberührt sind. Das war bei uns auch so. Monika war ein Jahr vorher getauft als ich. Von daher ist, sagen wir, unsere Verantwortung als Männer besonders hoch, dass wir unsere Artgenossen erreichen, die anderen Männer. Und das können nur wir, denn von Frauen lassen sie sich nicht erreichen. Nicht mal von ihrer eigenen Ehefrau. Also wir Männer haben irgendwas ziemlich Störrisches gegenüber dem anderen Geschlecht in uns, was scheinbar nicht unbedingt nur von der Sozialisation kommt, sondern das ist scheinbar irgendwie in uns, dass wir diesen Führungsanspruch, zumindest in Glaubensfragen, de facto noch haben. Okay, jetzt habe ich mir überlegt, was machen wir, wenn wir evangelisieren? Jeder macht das anders. Also ich kann das nicht wie Monika. Ich habe zwar viel von ihr gelernt, aber ich kann es nicht so wie sie. Geht einfach. Ich habe nicht diesen Drang in mir. Ich habe auch nicht diesen Charme, diese... Ich würde sofort zurückgewiesen, wenn ich so machen würde wie sie. Ich kann es nicht so wie sie. Und so wird es vielen von uns gehen. Wir alle sind anders. Ich bin mehr intellektuell. Andere, ich kenne einen, der geht zu den Betrunkenen hin und nimmt die in den Arm. Und das ist, bewundere ich, aber das klingt mir nicht so. Von uns muss seinen Weg finden. Aber die Gemeinsamkeiten sind trotzdem da. Und der erste Punkt, den Monika mir immer sagt, darüber musst du unbedingt predigen, wenn du über Evangelisation sprichst. Also mache ich das auch. Ist Lukas 6, Vers 45. Ne? Also ich habe es nachgeschlagen. Wovon das Herz voll ist, davon läuft der Mund über. Wir können wirklich nur andere Menschen von Jesus überzeugen, wenn wir auch wirklich innerlich davon überzeugt sind. Wenn es in uns brennt und wenn wir wissen, wie gut der Herr zu uns ist und was er in unserem Leben gemacht hat und wie er uns verändert hat. Wir müssen unser Leben mit Jesus wirklich glaubhaft leben. Wenn wir nicht beten, dann werden wir auch kaum darüber gut was sagen können. Wenn wir nicht vergeben und um Vergebung bitten, dann sind wir auch flau. Wenn wir nicht Jesus lieben, dann werden andere das irgendwann spüren, dass wir im Prinzip nur eine andere Lehre verkünden, die unter Tausenden von Lehren irgendwie einen Platz sucht. Also müssen wir bei uns anfangen und dass wir den Herrn mehr lieben, dann wird vieles in unserem Leben passieren. Nur weil wir ihn mehr lieben, werden andere ihn plötzlich auch mehr lieben können. Der zweite Punkt hängt zusammen mit dem, was Monika heute Morgen gelesen hat aus dem ersten Thessalonicher Brief. Paulus, das ist übrigens interessant, das ist das erste oder zweite Dokument des Neuen Testaments, was hier entstanden ist. Da streiten sich die Gelehrten noch darüber, ob der Galaterbrief davor geschrieben ist. Die Einheitsübersetzung sagt, der Thessalonicher Brief ist das erste neutestamentliche Dokument. Und Paulus hat es geschrieben auf seiner zweiten Missionsreise, nachdem er diese Gemeinde verlassen hatte und weitergezogen ist, gen Süden in Griechenland. War natürlich um Sorge um diese junge Gemeinde und von daher ist dieser erste Thessalonicher Brief ein wunderbares Dokument über die erste Zeit einer Gemeinde, über das Thema Mission, Evangelisieren, die Gemeinde wuchs, es ging weiter und man spürt noch so diese Dynamik, in der sie damals drin stecken. Und Paulus sagt im 7. Vers, so wurdet ihr ein Vorbild für alle Gläubigen in Mazedonien und in Achaia. Das heißt, wie wir sind, das evangelisiert. Wir evangelisieren als Mensch, als Person. Das ist natürlich eklig, ne? Da fühlt man sich ja gleich ziemlich schwach und schlapp und sagt, naja, also ich bin eigentlich kein gutes Beispiel. Aber erstaunlicherweise sagt Paulus immer über sich, folgt meinem Beispiel. Und der hatte auch seine Schwächen. Also wir können das ruhig aktiv benutzen, auch wenn wir uns eigentlich ein bisschen schwach und selbst sündhaft fühlen. Aber wir müssen auch wissen, so wie wir sind, so werden wir auch andere berühren. Und er sagt ganz deutlich im 6. Vers, und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn. Und im 9. Vers, denn man erzählt sich überall, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Das heißt, die Bekehrung und das Erlebnis der Bekehrung hat scheinbar für andere eine Bedeutung gehabt. Und das ist eines der Dinge, die in der Weltmission einer der größten Erfolgsfaktoren ist das individuelle Zeugnis von Menschen, wie sie Gott erlebt und erfahren haben zum ersten Mal. Und das trainieren wir auch mit unseren Schülern, dass sie das sich in Erinnerung rufen und in der Lage sind, das so zu erzählen, dass andere es verstehen. Also, was war vor meinem Begegnung mit Jesus? Wie habe ich ihn kennengelernt und wie hat sich mein Leben danach verändert? Das ist ein kraftvolles Zeugnis, weil Menschen, die Theorien gegenüber nicht aufgeschlossen sind, hören immer zu, wenn man was aus seinem Leben erzählt. Das fühlt sich nicht so bedrängend an. Und dann ist natürlich, wenn man evangelisiert, auch der Inhalt dessen, was man erzählt, sehr wichtig. Und das ist bei unseren Schülern zum Beispiel ganz klasse, nicht? Wenn wir sagen, erzählt mal die gute Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Oh, das ist also Kraut und Rüben. Das sind alles Leute, die sind durch Kinderschulen noch und nöcher, Sunday Schools und alles da in den USA gegangen, aber keiner weiß. Die wissen 1000 Sachen, die können 1000 Verse zitieren und so, aber die gute Nachricht kann keiner von denen in einfachen Worten sagen. Und wenn man das Neue Testament durchforscht, dann steht die natürlich überall und immer wieder da. Aber immer wieder ein bisschen anderen Worten. Von daher ist es nicht so eine Formel, nicht? Und das ist ein bisschen schwierig. Und die gute Nachricht hier in dieser Stelle ist wieder auch ein bisschen anders ausgedrückt. Aber sie sagt einfach, denn man erzählt sich überall, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat, und der uns dem kommenden Gericht Gottes entreißt. Bang. Das ist eigentlich ziemlich wenig. Das kann man ja eigentlich können. Ne? An anderer Stelle sagt das mal ein bisschen anders, dann kommt das Kreuz nochmal da rein, aber im Wesentlichen mal die Sünde, aber im Wesentlichen ist so, Jesus ist auferstanden, er ist unser Herr und er wird uns mit sich auferstehen lassen, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Das müssen wir auch können irgendwie. In einfachen Worten sagen, wenn jemand interessiert ist, was wir zu sagen haben. Vierte ist die Gemeinde. Ich habe ja schon gesagt, die Gemeinde ist Provokation für diese Welt. Aber jeden von uns bedeutet die Gemeinde ja unsagbar viel. Und wenn Paulus hier schreibt, am Anfang dieses Briefes, wir danken Gott für euch alle, so oft wir in unseren Gebeten an euch denken. Unablässig erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures Glaubens, an die Opferbereitschaft eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus Christus, unseren Herrn. Da muss ich sagen, wenn ich an euch denke, dann denke ich das auch immer. Wie dankbar ich bin für euch und dass wir euch gehabt haben, dass wir durch diese Gemeinde Jesus kennengelernt haben, durch die Verbundenheit und durch die Liebe. Und ich weiß, ich werde immer Teil dieser Gemeinde sein. Auch wenn wir zu neuen Ufern aufbrechen oder in Amerika sind, ich bin immer Teil von euch. Das gibt Kraft und das gibt Freude und diese Verbundenheit. Das ist eine Verbundenheit, die man in keinem Verein, in keiner Firma, in keinem Club hat. Das ist etwas tiefer und weitergehendes. Und das ist auch eine Verbundenheit, die wir haben, wenn wir zu anderen Gemeinden kommen, wo wir immer das Gefühl haben, auch wenn wir sie gar nicht kennen, wir sind eins. Und das ist wunderbar. Und das heißt, die Gemeinde war damals und ist heute auch noch etwas, was Menschen Angst macht, aber sie auch wieder anzieht. Und je mehr wir, wie ihr das tut, einander liebt, umso mehr werden andere etwas erleben, was sie sich auch in ihrem tiefsten Herzen wünschen. Und eine Gemeinde, die sich professionalisiert und in der alles perfekt ist, aber wo die Liebe aufhört, die wird wenig erreichen. Und der fünfte Punkt ist die geistliche Realität. Wir können keinen zu Jesus bringen. Wir haben überhaupt keine Chance. Es ist der Heilige Geist, der in allen Menschen arbeitet. Und wir können vielleicht einen kleinen Zusatzbeitrag leisten. Aber letztlich können wir niemanden überreden oder überzeugen. Es ist Gott, der immer vor uns hergeht. Und so sagt Paulus auch, denn wir haben euch das Evangelium nicht nur mit Worten verkündet, sondern auch mit Macht und mit dem Heiligen Geist und mit voller Gewissheit. Da passiert irgendwas in Ungläubigen, wenn sie ihr Leben Jesus geben, was wir uns nicht mit unserer Sache erklären können. Es ist nicht so, als ob wir jemanden von einer anderen Partei überzeugen oder von einem anderen Konzept. Es hat nichts mit der Logik allein zu tun. Es hat mit etwas zu tun, dass in dem Herzen dieses Menschen eine Gewissheit entsteht, ein Verlangen entsteht, das wir uns nicht erklären können. Es sind diese geistlichen Erfahrungen, die wir in unserem christlichen Leben machen, die diese Menschen dann auch machen. Es ist etwas, wo ihnen ein Schauder über den Rücken geht, wo irgendwas mit ihnen passiert, mit ihren Gefühlen, mit ihren Gedanken, mit ihren Sichtweisen. Ihnen wird die Größe Gottes bewusst. Es entsteht ein Gefühl der Dankbarkeit, es entsteht ein Gefühl von Annahme, eine Erkenntnis der Sündhaftigkeit. Es kommt plötzlich eine Freude auf, die unbekannt ist. Für jemanden, der so ein schlechter Rhetoriker ist wie ich in Diskussionen, und ich habe noch keinen überzeugen können mit meinen Worten, aber da, wo ich Menschen berührt habe für Gott, war immer, wenn ich gebetet habe, für sie oder mit ihnen. Und das ist ganz erstaunlich. Man sagt, darf ich für dich beten? Die meisten Menschen sagen ja, in einer Situation, wo sie in irgendeiner Weise offen sind. Und dann wirkt der Heilige Geist. Und sie sagen, es war ganz komisch, irgendwas war ganz komisch hier. Ich sage, was war ganz komisch? Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich sage, ja, Gott bemüht sich schon lange um dich. Und es gibt so viele Situationen, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott mit diesen Menschen in einer Weise arbeitet, dann haben wir auch nicht so viel Angst vor unseren Worten, sondern wir wissen, dass da schon etwas passiert und dass wir uns darauf auch verlassen können. Und der sechste Punkt ist am besten illustriert im 2. Timotheusbrief, im 2. Kapitel, im 2. Vers. Ist auch so ein Klassiker. Da sagt Paulus, was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraut zuverlässigen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Das ist dieser Dreischritt, nicht? Das, was ich von Dieter und Eva gehört habe, muss ich wieder anderen anvertrauen. Das heißt, wenn ich jetzt Menschen begegne und denen von Jesus erzähle, muss ich dafür sorgen, dass sie das auch weitererzählen. Das heißt, es ist nicht nur da, sie sind nicht nur mein Ziel, sondern dass sie es weitergeben, ist auch mein Ziel. Dass man immer diese Fortsetzung hat. Und deshalb glaube ich, dass, und das ist auch, glaube ich, die statistische Erfahrung, heute sind die Billy Graham-Veranstaltungen nicht mehr so erfolgreich, wie sie mal waren. Die Menschen werden nicht mehr durch die großen Massenveranstaltungen erreicht. Es ist irgendwie eine andere Zeit. Das geht vielleicht in Afrika noch, aber in Europa und Nordamerika kommen die meisten Menschen durch ihre Freunde oder Familie zu Gott. Und das heißt, die letztliche Verantwortung von Evangelisation wird wieder auf uns alle zurückgeworfen. Und irgendjemand hat einmal gesagt, wenn jeder Mensch jedes Jahr einen zum Herrn bringt, dann würde in 25 Jahren die ganze Welt Jesus folgen. Weil das ja so ein Potenzialeffekt da drin ist. Wir können das letztlich nicht delegieren, die gute Nachricht zu verkünden. Wir können Hilfe in Anspruch nehmen, durch einen Grundkurs des Glaubens oder durch einen begnadeten Prediger oder durch einen, der die Bibel besser erklären kann als wir. Aber letztlich haben wir die Verantwortung für unsere Familie, für unsere Freunde, für unsere Arbeitskollegen und denen, denen wir auf der Straße begegnen. Und das heißt, wenn jeder von uns 5 Menschen in seinem Leben zum Herrn bringt, dann sind wir in der Top 1% Kategorie. Da sind wir super Evangelisten. Also das sollte doch zu schaffen sein. Und der Heilige Geist wünscht sich das. Und was wir tun können, ist, dass wir einfach aufmerksamer sind für die Chancen und Gelegenheiten und Gott darum bitten, uns die zu geben. Dass wir viel für diese Menschen beten und dass wir Möglichkeiten nutzen, sie nicht zu überfahren, sondern dass wir aus unserem Leben sie berühren. So, jetzt habt ihr ein bisschen von mir gehört und ich wollte euch noch ein bisschen erzählen, was ich denn in 2 Wochen machen will, sodass ihr da noch einwirken könnt. Ich bin ja kein Billy Graham, wie ihr gerade gemerkt habt. Und ich habe mir gedacht, wenn ihr Gäste mitbringt oder Gäste von der Straße kommen oder weiß ich woher, ich möchte eigentlich, dass sie erkennen, dass diese Welt eine Befindlichkeit hat, die tiefer ist als das, was mir so im Täglichen immer erfährt. Sondern dass unser Leben einen großen Konflikt darstellt, in dem wir drin sind, eine Befindlichkeit. Dass diese Fragen, Leben nach dem Tod, gibt es einen Gott? dass die eine Rolle haben auf alle unsere kleinen und großen Probleme. Je nachdem, wie wir die Fragen beantworten, werden wir diese anderen Situationen noch anders erleben. Ich möchte Betroffenheit schaffen für die Situation, weil das Problem ist bei Erwachsenen, dass sie nicht mehr betroffen sind. Die meisten Erwachsenen haben sich damit abgefunden. Sie leben vor sich hin und leiden vor sich hin, aber sie stellen sich die Fragen nicht mehr, die wir uns als junge Menschen stellen. Ich möchte Neugier wecken für das Neue Testament und den Glauben, weil das ist unser großes Problem in Westdeutschland, weniger in Ostdeutschland. In Westdeutschland denken wir, wir wissen das. Wir haben so eine pseudo-christliche Welt, in der wir aufgewachsen sind. Nicht? Weihnachten, Weihnachtsmann, Krippenspiele, langweilige Gottesdienste mit Orgel schräg dahergequält. So sind wir aufgewachsen und wir denken, das ist abgehakt, altmodisch falsch. Und ich möchte Neugier dafür wecken, dass eigentlich der Glaube eine ganz aufregende Welt ist, die sie überhaupt noch nicht kennengelernt haben. Ich möchte mit Vorurteilen mich auseinandersetzen, die natürlich bestehen zum Thema Glauben, zum Thema Kirche, zum Thema Gemeinde. Ich möchte die gute Nachricht erzählen und ich möchte ein paar erste Schritte nahelegen, wie Menschen sich auf den Weg machen können. Weil ich kann mir schwer vorstellen, dass sie alle nach vorne rennen und sagen, wann kann ich getauft werden? Wenn ich so predigen könnte, das wäre natürlich super toll. Aber meine Erfahrung ist nicht so. Mich hätte niemand erreicht mit so einer Predigt. So war ich nicht und so, glaube ich, sind die meisten Menschen heute nicht. Ich weiß, es gibt Bereiche in dieser Welt, wo das so ist. Aber ich weiß nicht, ob es in Deutschland so ist. Ja, das ist so mein Plan. Unterstützt mich dabei. Aber was ich mache, ist eigentlich, ich will euch irgendwie unterstützen. Und deshalb, wenn ihr noch Ideen habt, was ich erzählen soll, noch kann ich alles einbauen und umändern. Ich danke euch für euer Vertrauen. Es ist schön, bei euch zu sein. Herr, ich danke dir für diese Gemeinde. Amen.